Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Sie hören Monsieur Orient Express, gelesen von Gerhard Rekel.
London, Paris, Konstantinopel. Als Jugendlicher liebte ich den Duft des Bahnhofs. Die Parfums der gepuderten Damen mischten sich mit dem Schweiß der Kofferträger und dem Geruch von Schmieröl und Kohle. Der Duft des Bahnhofs war ein Versprechen. Ein Versprechen auf Ferne, auf das Fremde, etwas Geheimnisvolles. Eine andere Stadt, ein anderes Land, andere Menschen. Schon als Kind saß ich am liebsten auf der Bahnsteigkante. Mit den Zehenspitzen berührte ich die rostige Schiene und fühlte mich so verbunden mit einer anderen Welt. Die letzte Chance. Ein Gewitter kündigte sich an. Dunkel aufziehende Wolken und eine Windböe auf der Place de la Concorde ließen die vielen Damen in eleganten Kostümen und ihre Begleiter in feinen Gehröcken einen Schritt zulegen. Auch der 54-jährige George Nagelmackers beeilte sich, als er am 15. April 1900 auf eine 30 Meter hohe Eisenkuppel zuging, die von zwei Minaretten flankiert wurde und das Tor zur Welt symbolisierte. Der monumentale Haupteingang der Exposition Universelle de Paris. Stündlich konnten bis zu 40.000 Besucher eingelassen werden. Nachts erstrahlte das Tor durch tausende grüne und blaue Glühbirnen und wurde zu einem leuchtenden Ungeheuer. Der großgewachsene Belgier im feinen Zwirn betrachtete einen Moment die Frauenstatue auf der Spitze der imposanten Kuppel. Nagelmackers hatte den Eindruck, als hieße das Lächeln der steinernen Dame die Besucher willkommen. Der Times-Reporter Opa de Blowitz beschrieb George als einen Mann, der trotz seiner rein belgischen Herkunft ein wenig dem arabischen Typus entsprach. Groß, drahtig, mit schwarzem Haar und Vollbart, dunklen Augen, einer schlanken Nase und festen, oft lächelnden Lippen. Innerlich nervös und äußerlich völlig ruhig. Vom österreichischen Kaiser hatte George kürzlich für seine Verdienste den Franz-Josef-Orden erhalten, vom osmanischen Sultan den Mecidei-Orden. Er war zum Offizier der französischen Ehrenlegion ernannt worden und der deutsche Kaiser hatte ihm den preußischen Krone-Orden verliehen. Kaum ein Unternehmer in Europa wurde in den letzten Jahren euphorischer gefeiert. Es schien, als wäre Nagelmackers auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. In Wahrheit stand ihm das Wasser bis zum Hals. Nur der engste Kreis seiner Mitarbeiter wusste um den bedrohlichen Zustand. Sein Firmenkonglomerat raste direkt auf den Abgrund zu. Und George war klar, er hatte nur noch eine Chance, die Weltausstellung. Zu diesem pompösen Fest des Fortschritts wurden 50 Millionen Besucher erwartet. Für George die ideale Gelegenheit, um in den nächsten Wochen das Steuer herumzureißen. Unzählige Neugierige strömten auf das prächtige Eingangsportal zu. Nagelmackers entdeckte in der Menge zwei bekannte Gesichter. Männer mit frisch gebürsteten Zylindern und in schwarzen Mänteln. Aufsichtsräte seiner Kompanie. Sie kamen, um sich seine neuen Projekte anzusehen. Um sich dezent zu erkundigen. Nach den Kosten, dem Gesamtaufwand, der zu erwartenden Rendite. Sie taten es, um ihn bei der nächsten Aufsichtsratssitzung mit ihren Fragen zu traktieren. Fragen, die in Wahrheit keine waren, denn die Männer versuchten ihn zu maßregeln. Sie wollten seine Aktivitäten auf der Weltausstellung beobachten, um ihm später die Kosten vorrechnen zu können. Seinen perlgrauen Zylinder tiefer ins Gesicht rückend, ging Nagelmackers den Aufsichtsräten aus dem Weg. Bis vor 3 Jahren hatten sie ihn noch in Ruhe arbeiten lassen. Denn nach der Premierenfahrt des Orient Express im Jahr 1883 war George von Erfolg zu Erfolg geeilt. 17 Jahre lang hatte er sein Netz ständig erweitert. Er betrieb 776 Schlaf- und Speisewagen sowie 120 Gepäckwaggons, hatte neue Verbindungen von London bis nach Luxor und von Berlin nach St. Petersburg geschaffen. Dazu eröffnete er ab 1892 Palasthotels in Nizza, Lissabon, Kairo und an 15 weiteren Endstationen seiner Schlafwagenverbindungen. Nun aber hatte er sich entschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen. George wollte nicht mehr nur Europa, nein, er wollte die ganze Welt verbinden. Sein neuestes Ziel? Eine Linie mit seinen Waggons von Paris nach Peking. Die längste Bahnverbindung der Welt, über 8000 Kilometer, durch ganz Sibirien. Er taufte den Zug Transsibirien Express. Manche bezeichneten ihn auch als Extrem-Orient Express. Auf Wunsch könnten die Fahrgäste dann mit seinen Zügen von London, Paris oder Wien nach Moskau reisen und von dort mit seinem neuen Transsibirien Express nach Peking. In der chinesischen Hauptstadt bot seine Agentur Anschlüsse nach Tokio, Yokohama und Shanghai an. Enorme Entfernungen, die viele Menschen als beängstigend empfanden, wären damit in gerade mal 13 Tagen zu überwinden. Unkompliziert und komfortabel. Auf diese Weise würden Europa und Asien keine abgegrenzten Kontinente mehr sein. Erstmals. Viele hielten seine Idee für verrückt. Allein Sibirien war über dreimal so groß wie Europa und eisenbahntechnisch kaum erschlossen. Doch als Nagelmackers vor 2 Jahrzehnten begann, den Orient-Express auf die Schienen zu stellen, wurde er ebenso beschimpft. Von seiner Familie, von Politikern, von Finanziers. Sie bezeichneten seinen Plan, zweimal wöchentlich einen Zug von Paris nach Konstantinopel zu schicken, als zu investitionsintensiv und aufgrund bürokratischer Hürden und nationaler Grenzen als nicht realisierbar. Nicht einmal sein Vater, Besitzer der größten belgischen Privatbank, wollte ihm ausreichend Geld leihen. Alle hielten ihn für einen Narren. Trotzdem konnte er den Orient Express nach vielen geschäftlichen Turbulenzen auf die Schienen stellen. Der Zug erfreute sich größter Beliebtheit, seine anderen Verbindungen ebenso. Vor dem Tor der Weltausstellung entdeckte George in der Menschenmenge nun Eduard Salomon von Oppenheim. Der Mitbesitzer des Bankhauses Sal Oppenheim in Köln war einer der maßgeblichen Kreditgeber der Compagnie Internationale des Wagons Lits. Der 69-jährige Baron saß im Aufsichtsrat und galt als eines der meinungsstärksten Mitglieder. Und das für Nagelmackers gefährlichste. Oppenheim hatte in den letzten Jahren seine Beteiligung an der Compagnie zum Bedauern von George reduziert. Mehrfach. Der Bankier stand auf der Bremse, hatte Angst um sein Geld. Nagelmackers nickte Oppenheim nun freundlich zu und führte ihn zum russischen Pavillon, wo der Baron von Nagelmackers Mitarbeitern empfangen wurde. Es war die dritte Weltausstellung, auf der George für sein Unternehmen warb, nach Wien 1873 und Paris 1889. Doch diese war anders, ganz anders. Niemals zuvor wurden so zahlreich Exponate aus Kunst, Technik und Wissenschaft an mehreren Orten entlang der Seine gezeigt. Über 83.000 Aussteller nahmen teil. Aus 43 Ländern, auf 112 Hektar in der größten Metropole Europas. Ein dem Format gewidmetes Panorama der Superlative. Die Macher sahen in der Veranstaltung zur Jahrhundertwende ein Prisma der europäischen Aufklärung. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Maschinenbauer revolutionierten die Arbeitswelt. Im Palast der Elektrizität verwandelte elektrische Energie die Nacht zum Tag und Kupferleitungen ermöglichten in neuer Qualität weit entfernte Sprachverbindungen. An diesem außergewöhnlichen Ort wollte George beweisen, dass die Fahrt ans andere Ende der Welt ab sofort keine Qual, sondern ein Vergnügen ist. Trotzdem war George besorgt. Vor 2 Wochen hatte ihm sein engster Mitarbeiter Napoleon Schröder die Vorjahresbilanzen auf den Tisch gelegt. Der 47-Jährige war in Deutschland geboren und aufgewachsen. Fleißig, zurückhaltend, sachlich. Mit einem immer korrekt geschnittenen Backen- und Kinnbart ausgestattet, leitete der korpulente Schröder die Betriebsabteilung. Während die Compagnie Internationale des Wagons Lits bis 1895 Gewinne erwirtschaftete, lasen sich die letzten Geschäftsberichte ernüchternd. 1896 erste Verluste, 1897 Verluste verdreifacht, 1898 Verluste verachtbar, 1899 Verluste neuerlich verdoppelt. Um der sich anbahnenden Katastrophe entgegenzusteuern, hatte George 2 ungewöhnliche Dinge durchgesetzt. Erstens wurden Verluste im Geschäftsbericht als Investitionen in die Zukunft ausgewiesen. Und zweitens zahlte die Kompanie trotz hoher Verluste eine großzügige Dividende. 1899 waren es sogar 7,5%. Nagelmackers wollte damit die Aktionäre trotz schlechter Zahlen bei der Stange halten. Doch Schröder wusste es und Nagelmackers auch. Bald würde die Finanzierung der laufenden Geschäfte über immer neue Aktien kollabieren und wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Schorsch war auch nicht entgangen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats bereits über ihn diskutierten. War er noch der richtige Geschäftsführer für einen so großen Konzern mit Aktivitäten in über 20 Ländern? In vielen Firmenbereichen fehlte es an Einnahmen. Obwohl sich George massive Kritik wegen zu hoher Ausgaben anhören musste, setzte er jetzt alles auf eine Karte. Statt wie vom Aufsichtsrat gefordert, das Unternehmen zu verkleinern, einige Hotels und Waggons zu verkaufen und bei der Werbung radikal zu sparen, wagte er einen Schritt nach vorn. Vielleicht seinen letzten, sein Meisterstück. Er setzte alles daran, um Besucher und Presseleute auf den Transsibirien-Express aufmerksam zu machen. Dafür hatte George alle Reserven aktiviert. Er wollte nicht bloß mit dem Versprechen einer aufregenden Reise ans andere Ende der Welt werben. Nein, die Besucher sollten eine bahnbrechende Reise erleben, hier und jetzt, auf der Messe. George inszenierte ein seit Monaten vorbereitetes Schauspiel, ein magisches Reisespektakel in Originalwaggons, vor sibirischer Landschaft, zu bester russischer und chinesischer Küche. Denn für ihn war klar, ein Erlebnis ist überzeugender als eine Behauptung. In Wahrheit hatte George Nagelmackers einen Coup eingefädelt. Seine Inszenierung im russischen Pavillon sollte zum Höhepunkt der Weltausstellung werden. Dafür hatte er 9 vierachsige Waggons mit exquisiter Ausstattung auf das Gelände der Weltausstellung bringen lassen. Die Waggons waren die schwersten und geräumigsten, die es zu dieser Zeit in Europa gab. Weil die Pavillons jedoch über keine Gleisanschlüsse verfügten, versuchten Nagelmackers Ingenieure, jeden der 35 Tonnen schweren Waggons von seinen Werkstätten auf einem rollenden Spezialgestell zur Weltausstellung zu ziehen. Mit je 36 Pferden, gelenkt von 15 Reitern und Kutschern. Die Pferdegespanne entpuppten sich als zu schwach, die Straßen von Paris als zu eng. Schließlich setzten Nagelmackers Mitarbeiter einen bulligen Scotty-Traktor ein. Das mit eisernen Reifen ausgestattete Vehikel wurde von einer Dampfmaschine angetrieben. Es konnte 4,5 Tonnen mit 7 km/h über Kopfsteinpflaster ziehen. Der Dampftraktor schleppte die schweren Waggons zum Trocadero an der rechten Seine-Seite, wo der russische Pavillon direkt gegenüber dem Eiffelturm stand. Nagelmackers hatte an den wuchtigen Türmen des Pavillons in übergroßen Lettern die Aufschrift Train dans Sibirien und Moskau-Peking anbringen lassen. Zusätzlich platzierte er überall in Paris farbige Plakate von seiner Präsentation des Transsibirien au Trocadero. In den großen Pariser Zeitungen schaltete er Anzeigen. Der Transsibirien steht am Trocadero und auf dem gesamten Messegelände ließ er aufwendig gestaltete Broschüren verteilen. Darin bewarb er seine vielen Direktverbindungen und belegte, wie sicher seine Waggons waren. Bei einem Unfall in Rumänien im letzten Jahr wurden zum Beispiel alle Waggons der Nationalen Eisenbahngesellschaft zerstört, bis auf den der Compagnie Internationale des Wagons Lits. Der stand als einziger noch auf dem Gleis. Passagiere und Waggons blieben unversehrt. Der Aufwand, den George betrieb, war enorm. Er hatte für seine geladenen Gäste nicht nur 25.000 Eintrittskarten auf sein Risiko zum Weiterverkauf für die Weltausstellung übernommen, sondern auch das Élysée Palace Hotel und 4 Gebäude des Grand Hotel du Trocadero mit insgesamt 2.400 Betten in 1.500 Zimmern fertigstellen lassen, die er in dem englischen Magazin The London Illustrated News mit halbseitigen Anzeigen bewarb. Zusätzlich betrieb er das größte Restaurant Le Lune im Palais de l'Optique, wo unter seiner Mithilfe ein Refraktorteleskop von gigantischem Ausmaß mitten im Ausstellungsgelände platziert wurde. 20 Tonnen schwer, gegen den Nachthimmel gerichtet. Das Abbild des Mondes fiel durch 2 Röhren von je 60 Metern Länge auf eine riesige Leinwand, vor der 3.200 Menschen Platz fanden. Jeder Betrachter sollte den Eindruck haben, er sei nur 1 Meter vom Erdtrabanten entfernt. Niemand wusste allerdings, ob ausreichend viele Personen an dem Spektakel Interesse finden würden. Vor allem aber hatte George in allen wichtigen Länderpavillons seine Waggons positioniert. Kein Besucher der Weltausstellung sollte an der Compagnie Internationale des Wagonlits vorbeikommen. Im belgischen Pavillon stand sein allererster Waggon Nummer 1 mit Compartments so klein wie Mönchskammern und so luxuriös wie die Zimmer eines Grand Hotels. Im italienischen konnte der wunderschöne Restaurantwagen Nummer 760 besichtigt werden, im österreichischen die imposanten Schlafwagen 680 und 681 mit Rauchersalon und im französischen der für Ägypten weiß lackierte Nummer 778. Den absoluten Höhepunkt aber inszenierte Nagelmackers im russischen Pavillon. Er nutzte eine Rekonstruktion des Kreml mit 50 Meter hohen Türmen und zinnenbewehrten Backsteinmauern. Unter dem reich verzierten Dreiecksgiebel empfing Nagelmackers am ersten Tag der Weltausstellung die Crème de la Crème aus Politik, Wirtschaft und Adel. Den Präsidenten des französischen Ministerrats Pierre Waldeck-Rousseau, den Marquis von Montabello, seines Zeichens französischer Botschafter in St. Petersburg, Journalisten, Ehrengäste und auch jene Mitglieder des Aufsichtsrats, die Nagelmackers entmachten wollten. Manchmal hat er den Eindruck, die Herren in den schwarzen Anzügen verfolgten ihn wie seine Henker, immer auf der Suche nach Fehlern, besonders seit die Kompanie Verluste schrieb. Auch Nagelmackers Frau Sophie François Marguerite Mermet war gekommen. Die hübsche, um 3 Jahre jüngere Schweizerin stammte aus Genf. Sie ließ sich den Besuch nicht nehmen, denn sie sorgte sich um die Gesundheit ihres Mannes. George hatte sich in den letzten Zeit oft schlecht gefühlt. Marguerite vermutete, dass es an der enormen Arbeitsbelastung lag. Wenn ihr Mann neue Pläne schmiedete und Veranstaltungen organisierte, überließ er nichts dem Zufall. Er schlief zu wenig und kümmerte sich persönlich um jedes Detail. Der Drang nach absoluter Perfektion und seine akribische Detailversessenheit prägten Nagelmackers gesamtes Leben. Im russischen Pavillon führte er die Besucher zu dem von der Kompanie nachgebauten Bahnhof von Moskau. Dort hatte er einen ganzen Zug aufstellen lassen, 2 Restaurantwagen, einen Salonwagen und einen Schlafwagen, den Trans-Sibirien-Express. Die Besucher bestaunten den in Empire-Stil eingerichteten Salon des Waggons Nummer 724 mit Möbeln in weiß lackiertem Lindenholz und einem Piano, das auf Wunsch automatisch spielte. Noch mehr beeindruckte das Badezimmer mit einer Wanne, deren Rand nach innen gekrümmt war. So wurde beim Ruckeln und Schlingern des Zuges ein Überschwappen des Wassers verhindert. Im hinteren Teil des Waggons erwarteten die Fahrgäste einen Friseursalon und einen Gymnastikraum mit Hanteln und einem Fitnessfahrrad. Nagelmackers entging nicht, wie ein Mitglied des Aufsichtsrats den Kopf schüttelte. Kaum hatten die Besucher im Speisewaggon auf Samtstühlen Platz genommen, wurde der Waggon durch eine maschinelle Vorrichtung sanft gerüttelt, um die Fahrbewegungen zu simulieren. Die russischen Kellner in weißen Tatarentrachten und mit hyazinthfarbigen Schärpen servierten Borschtsuppe, frischen Kaviar und Champagner. Während die Ehrengäste im Waggon dinierten, waren durch die Fenster 950 Meter lange vorbeiziehende Panoramaleinwände zu sehen. Auf 3 Ebenen und in 3 Geschwindigkeiten. Im Vordergrund zogen Gleisbett, Büsche und Gestrüpp vorbei. In der Mitte etwas langsamer, realistisch gemalte Impressionen von Moskau, sibirischen und mandschurischen Landschaften und der Baikalsee. Darüber, noch langsamer, eine Wolkenformation vor blauem Himmel. 12 Reisetage zusammengefasst in 45 Minuten. George hatte für diese Reiseillusion eigens den Chefdekorateur der Pariser Oper engagiert. Monsieur Chambeau war nach Russland gefahren, um seine Eindrücke auf 600 Skizzen und über 200 Meter Leinwand zu bannen, Straßen, Berge und Seen. Die Besucher sollten den Eindruck gewinnen, im Zeitraffer von Moskau nach Peking zu fliegen. Nach 45 Minuten endete die Show und es schien, als hätte der Schwung der Bilder die Journalisten und Premierengäste mitgerissen. George pries Russland, China und Japan als Länder der Zukunft an. In den nächsten Jahren schon würden sich Scharen von Händlern, Diplomaten und betuchten Touristen in seinen Schlafwaggons Richtung Osten und zurück bewegen. Trotzdem entgingen Nagelmackers die kritischen Blicke der Aufsichtsräte nicht. Umso mehr versuchte er mit Euphorie zu überzeugen. Die Compagnie Internationale de Wagonlit werde in Kürze die einzige durchgehende komfortable Verbindung auf die andere Seite der Welt anbieten. Mit Französisch, Deutsch, Englisch und Russisch sprechendem Personal. Ein Journalist fragte, warum denn nur Luxuszüge? Georges entgegnete, der Bedarf nach günstigeren Reisen werde komplett von normalen Bahngesellschaften abgedeckt. Nur im oberen Segment wären Staaten bereit, ihm Schienenbenutzung und Lokomotiven für seine Züge zur Verfügung zu stellen, weil den staatlichen Bahngesellschaften diese Angebote zu komplex und zu investitionsintensiv seien. Außerdem wollten und konnten nur wenige Leute überhaupt so weit reisen. Jene eben, die Komfort zu schätzen wussten. Perfekten Komfort. Ein anderer Reporter wollte von Nagelmackers wissen, wie er es denn überhaupt geschafft hatte, das größte private Eisenbahnunternehmen der Welt aufzubauen. Welche geheime Formel hatte er gefunden, die bürokratischen Bahnverwaltungen zu überzeugen, die komplizierten Regularien der Nationalstaaten zu berücksichtigen und eine Vielzahl von Beamten und Investoren von seinem Geschäftsmodell zu überzeugen? Statt zu antworten, lenkte Nagelmackers den Fokus auf sein neues Projekt, denn ihm war klar, um weiterhin Erfolg zu haben, musste er dieselbe Methoden anwenden, die ihm geholfen hatten, aus einem 30 Quadratmeter Büro in Lüttich und einem geliehenen Waggon ein europaweit aktives Unternehmen mit über 6.000 Mitarbeitern aufzubauen. Gelungen war ihm das dank einer speziellen Methode, die er hier nicht verraten wollte. Vielmehr fragte er sich, ob diese Methode auch weltumspannend funktionieren würde. Deshalb beendete er seine Ansprache mit einem Angebot. Die Weltausstellung böte die einzigartige Möglichkeit, in sein Projekt einzusteigen und mit der Kompanie zu kooperieren, sowie Tickets oder ganze Kontingente im Voraus zu buchen. Er verbeugte sich und erhielt Applaus. Es schien, als würden die meisten seine Ideen verstanden haben, als wäre die Veranstaltung ein Triumph. Einen Moment dachte George an seinen verstorbenen Vater. Wie schön wäre es, wenn gerade er, der immer eine kritische Haltung zu den Eisenbahnprojekten seines Sohnes hatte, diese Zustimmung miterleben könnte. Würde es ihn beeindruckt haben? Natürlich registrierte Nagelmackers auch die skeptischen Mienen von Baron Oppenheim und den anderen Männern aus dem Aufsichtsrat. Er wich ihren Blicken aus, seine Augen suchten Margret. Als er seine Frau fand, stand sie etwas abseits bei einem Journalisten mit Champagner. Sofort hatte er den Eindruck, dass sie ihn besorgt ansah. Wenn Georges von Gegnern kritisiert wurde, konnte er einigermaßen damit umgehen. Bei Freunden fiel es ihm schon schwerer. Am schlimmsten empfand er es, wenn seine Frau ihn tadelte. Bei ihr war er am verletzlichsten. Dann bedurfte es keines bösen Wortes. Da reichte ein ganz bestimmter Blick und er fühlte sich zutiefst verunsichert. Plötzlich erschütterte ein heftiger Knall den Waggon. Unvermittelt saßen alle im Dunkeln, auch die Panoramaleinwände stoppten. Aufgeregt liefen mehrere Techniker herum, George sprang aus dem Waggon, sah besorgt nach. Nach einigen Minuten gingen die Lampen in den Waggons wieder an, doch die Panoramaleinwände bewegten sich nicht. George trat vor seine Gäste und entschuldigte sich. Die Elektrizitätsanlagen konnten für die Weltausstellung nicht ausreichend Strom liefern, deswegen käme es immer wieder zu Ausfällen. Schließlich stiegen die Premierengäste auf der anderen Seite des Waggons aus, wo Nagelmackers eine dem Pekinger Bahnhof nachempfundene Pagode hatte aufbauen lassen. Seine Mitarbeiter reichten in chinesischen Kostümen ein Dessert. Alles würde nun für George davon abhängen, wer und wie viele Besucher bei diesen täglich stattfindenden Präsentationen auf ihn oder seinen Mitstreiter Napoleon Schröder zukamen und an Kooperationen interessiert wären. Da näherte sich Nagelmackers Frau Margret. Sie plauderte mit Baron Oppenheim. George wusste, sie wollte jetzt nach Hause, am liebsten mit ihm, und sie hatte recht, denn er hatte in den letzten Nächten kaum geschlafen und fühlte sich erschöpft, nicht nur wegen der Weltausstellung. In letzter Zeit spürte er immer öfter eine tiefe Müdigkeit. Falten hatten sich über Nase und Stirn gebildet, seine Haare waren ergraut. Die vielen Reisen, das Ringen mit Geldgebern, Politikern und Mitarbeitern hatte Kraft gekostet. In letzter Zeit war er manchmal so beunruhigt gewesen, dass er sogar ein Testament hatte aufsetzen lassen, um jene beiden Menschen im Falle seines Ablebens großzügig zu versorgen, die er am meisten liebte. seine Frau Margrethe und seinen 22-jährigen Sohn René, der bereits in der Firma mitarbeitete. Plötzlich trat Baron von Oppenheim mit einem süffisanten Lächeln an Nagelmackers heran. George kannte Oppenheim seit Jahren und wusste, dass sich hinter dieser Süffisanz Vorbehalte verbarg. Oppenheim hatte sich zuvor auf dem Gelände umgesehen und in einigen Pavillons die Schlafwagen der Kompanie entdeckt. Er gab sich erstaunt ob des gewaltigen Aufwands und wollte erfahren, wie sich das zu Buche schlagen würde. Sofort vermutete George, dass Oppenheim auf die in den letzten Jahren aufgelaufenen Verluste anspielen würde. Für Nagelmackers stellte Oppenheim jedoch die falsche Frage. Richtig gewesen wäre es, sich danach zu erkundigen, welche einzigartige Chance die größte Ausstellung der Welt für die Kompanie biete. Trotzdem musste George durchaus bewusst gewesen sein, dass die Verluste ihn demnächst erdrücken würden. Er benötigte Geld, frisches Geld, viel Geld. Nur damit konnte er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, die der Aufsichtsrat bereits um seinen Hals gezogen hatte und die immer enger wurde. Sein Lebenswerk, ja vielleicht sogar sein ganzes Leben, standen plötzlich auf dem Spiel.